und herzlich willkommen auf der diesmal wieder Schweden-Ranch. Hallo Tanja.
Hi Silvitz, wollte ich dich gerade verbessern und dachte, ich mache aus der Podcast-Ranch eine Schweden-Ranch, aber jetzt hast du selber dran gedacht. Ist ärgerlich.
Naja, also ab und zu habe auch ich Licht im Moment.
Das hast du jetzt gesagt, das würde ich so nicht sagen.
Und dachte mir, ach, stimmt ja, du bist ja in Schweden. Aber das Lustige ist, wir sind tatsächlich beide im Urlaub. Das gab es so in der Konstellation jetzt, glaube ich, auch noch nicht so. Weil ich ja meistens nur ein paar Tage bin und du dann etwas länger weg bist. Liegt aber bei mir auch dran, dass ich kein Haus in Schweden habe. Finde den Fehler. Ja, wir haben eine Anfrage bekommen, die hast du mir geschickt von einer Hörerin, Followerin, dass wir ein bisschen was erzählen sollen über den Hundetrainer, über die Ausbildung, über die Prüfung, Paragraf 11, wenn ich das so richtig im Gedächtnis habe. Und da dachten wir uns, ja, wir gucken mal, ob unsere kleinen grauen Zellen noch funktionieren. Es ist nämlich schon wieder eine Zeit her bei uns. Und wir euch da einfach ein bisschen was von uns erzählen können, weil es ist natürlich nicht allgemein gültig. Jedes Veterinäramt ist schon anders. Aber vielleicht können wir einfach so ein bisschen von uns erzählen, was wir da alles so machen mussten.
Ja, ne? Also ich finde schon mal ziemlich freakig, dass das jedes Veterinäramt unterschiedlich handhabt. Ich finde es auch ziemlich freakig, dass es Veterinärämter gibt, die den Elfer nach bestandener Prüfung jährlich quasi einschränken.
Mhm. Also mit den Fortbildungen meinst du, ne?
Nein.
Nein?
Nein. Also bei mir saß jemand in der Ausbildung bei Baumann im Praktikum. Ja. Die hat ihren Elfer nur quasi eingeschränkt für ein Jahr bekommen.
Ah, temporär, alles klar.
Das geht überhaupt nicht. Anita Balser hat mir mal erzählt, sie hat ihn nur für 10 Jahre gekriegt. Mhm. Die muss jetzt auch, also das war damals zumindest so, dass sie gesagt hat, das hat, glaube ich, noch 1,5 Jahre oder so. Also das geht halt überhaupt nicht in meiner Welt. Ja, es geht auch nicht, dass ich mit meinem Elfer, wenn ich nach München komme und der Hundetrainer sein will, dass das auch sein kann, dass das richtig Ärger gibt, weil Mecklenburg-Vorpommern halt anders ist als München.
Ja. In München müsstest du es neu genehmigen lassen.
Das
also
halt,
wenn
das
du
geht
nicht nur,
halt nicht in meiner Welt.
Wenn du nicht nur für ein Seminar runterkommen würdest, sondern sagst, du machst hier einen Standort und bist dauerhaft hier, dann müsstest du quasi, also es könnte sein, dass das Veterinäramt München sagt, du musst die Prüfung nochmal ablegen. Das könnte
das
sein.
Ganz ehrlich, das ist, also in meiner Welt funktioniert das nicht. Und ich würde mir das so auch nicht bieten lassen. Würde ich auf jeden Fall vor Gericht gehen. Weil es ist ein deutschlandweites Gesetz, dass du den Elfer machen musst. Ja, die Prüfungen sind eigentlich, sag's jetzt in Gänsefüßchen, müssen auch eigentlich überall gleich sein. Ich weiß, dass es so, ich hatte mal mit der Tina gesprochen, mit der ich auch schon Seminare gemacht habe. Die hatte ihre Hundeschule ja schon, als der Elfer eingeführt wurde.
Mhm, ja.
Und so war es auch nochmal bei einer Freundin von mir. Und die haben mir beide erzählt, dass das Wettamt sich einfach mal in den Unterricht reingesetzt hat und sich einfach mal angeguckt hat, was die so machen. Mhm. Das macht ja auch Sinn, wenn du halt schon eine Hundeschule hast, ja?
Ja, voll.
Aber ansonsten müsste das eigentlich ziemlich identisch ablaufen.
Mhm.
Und bei mir war es ja, glaube ich, so lehrbuchmäßig, wenn ich das jetzt so richtig weiß.
Ja, also ich hatte, glaube ich, im Gegensatz zu dir wesentlich mehr Dinge, die ich nicht wusste.
Ja, dafür hast du halt eine offizielle Ausbildung gemacht. Das habe ich ja nicht gemacht, sondern ich habe damals beim Wettamt angerufen und habe gesagt, hier, ich habe halt schon in Baden-Württemberg ehrenamtlich als Hundetrainerin gearbeitet, ist aber schon ein paar Tage her. Ich habe da auch gar keine Nachweise für. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe ganz lange schon Hunde. Wie ist denn das? Muss ich jetzt irgend so eine Honolulu-Internet-Ausbildung machen?
Ja.
Oder reicht es, wenn ich die Prüfung mache? Wie läuft denn das jetzt? Und dann hat mir damals mein Veterinäramt gesagt, das ist ihm eigentlich wurscht egal.
Mhm.
Wenn ich die Prüfung bestehe, dann brauche ich keine Ausbildung. Es wäre mein Risiko.
Mhm.
So hat es ausgedrückt. Ja. Und dann habe ich es ja einfach gemacht. Ich habe dann eine ganze Weile gelernt, habe dann diese 2 Prüfungen gemacht, lehrbuchmäßig, wie es halt auch vorgesehen ist. Einmal diesen Bock-Test. Mhm. Das ist ja so ein Multiple-Choice-Test, aber ziemlich...
umfangreich sind die schon. Ne?
Ja, also das war schon ganz schön ordentlich zu lernen. Ja. Also das ist wirklich nicht so easy-beasy. Und das Multiple-Choice macht es auch nicht unbedingt leichter, muss man ehrlicherweise sagen. Ja.
Ja.
Und das Zweite war halt die praktische Prüfung. Da habe ich vorher so eine ganze Aufstellung gekriegt an Sachen, die drankommen können im Praktischen. Und dann hieß es nur, ich soll an dem und dem Tag ins Wettamt kommen. Und dann kriege ich einen Kunden vorgesetzt und einen Hund vorgesetzt. Und die geben mir eine Aufgabe, die ich denen beibringen muss. Mhm. Und beobachten oder schauen sich das halt an, wie das funktioniert.
Ja.
Und exakt so wurde es auch von den meisten erzählt, dass es so abläuft.
Mhm. Ja. Ja, also du bist den Weg gegangen, ich bin den längeren Weg gegangen. Allerdings habe ich nicht in Baden-Württemberg schon ehrenamtlich als Hundetrainer gearbeitet, sondern ich habe da quasi erst angefangen, wenn ich es noch richtig weiß, 2021. Und es fing bei mir ja an während der Corona-Zeit, wo ich Kurzarbeit hatte, dass ich mir dachte, ach Mensch, da war doch noch irgendwie ein Wunsch in mir, dass ich irgendwann mal einen Hund, vielleicht auch ein Pferd haben möchte. Und habe dann erstmal angefangen, quasi das Studium anzufangen bei der Akademie für angewandte Tierpsychologie.
Geh runter!
Und Tierverhaltenstraining.
Es springt einfach auf ihre Enkeltochter drauf. Nein, die liegt jetzt auf dem Stuhl, leg dich woanders hin. Gut, ziemlich vollkommen. Ja, das ist der Bossplatz. Und da bist du jetzt eben nicht. Da liegt jetzt die Yumi. Verpiss dich. Peppergi-Platz.
Ja.
Entschuldigung.
Auch das Ethogramm des Wolfes war Teil.
Das hat sich einfach da draufgelegt auf den anderen Hund.
Ja, da schau. Ja, gut, du hast es ja wieder geordnet. Genau, also es ist theoretisch sehr, sehr umfangreich bei mir gewesen und ich habe mir spätestens bei Verhaltensökologie die Frage gestellt, ob ich dieses Studium jemals beenden werde, weil halt wirklich unheimlich viel akademisches Wissen dort vermittelt wird. Deshalb ist es auch ein Studium. Und ich habe aber dann trotzdem weitergemacht. Und wie gesagt, das ist am Anfang sehr theorielastig und der Auftrag war Hundeverhaltensberater bzw. Pferdeverhaltensberater, weil die Silvi konnte sich nicht entscheiden. Also habe ich beides parallel studiert. Genau. Und irgendwann, wenn man dann mal über Rasse, Lerntheorien im Alltag mit Mensch, Ontogenese, Basisemotionen hatte ich, Epigenetik, Psychologie des Hundes spielt natürlich bei mir beim Verhaltensberater noch eine größere Rolle. Wir mussten ja auch ein ICD lernen, also die Diagnostik für psychiatrische Diagnosen bei Hunden mit den Forschungsergebnissen, die da vorliegen, aber immer auf Basis des Menschen. Aus der Ecke kommt dann mein Wissen daher. Angstverhalten, Hyperaktivität, territorial, also was man halt alles so hat. Zwangsstörungen waren bei mir mit dabei. Sehr, sehr reichhaltig. Und wenn man das dann alles mal so durch hat, dann ist man zugelassen worden zur Prüfung in der Theorie quasi. Und die findet online statt. Vorher hat man immer so nach jeder Lektion eine Prüfung, die man ablegen muss und die man mit einem bestimmten Prozentsatz bestehen muss. Also ich glaube, man merkt schon anhand dessen, was ich erzähle, dass das sehr akademisch angelegt ist. Ne? Also du musst bestimmte Leistungen bringen, um wieder weiterzumachen im Studium. Und genau, irgendwann habe ich dann die Theorie bestanden, die bei mir auch Multiple Choice war. Ja, also es war halt aus dem kompletten Studium von 2 Jahren, konnten die Fragen kommen, also sehr, sehr lange, sehr, sehr reichhaltig. Und ich konnte mich vor dieser Prüfung entscheiden, ob ich eben die Praxis zum Hundetrainer machen möchte oder nicht. Und das ging dann schon wieder, weil da war Corona dann schon ein bisschen rum. Und habe dann als erstes Seminar gebucht und habe gesagt, wenn das meins ist, dann mache ich den Hundetrainer on top mit drauf. eben dann auch auf Hinblick auf Paragraph 11 und das Wettamt einfach auf die Erlaubnis. Und das hat sich dann bei mir so rausgestellt, dass mir das gefällt, obwohl mich von Anfang an keiner verstanden hat, außer die Tanja. Ich erinnere mich an verzweifelte Anrufe bei dir. Tanja, ich verstehe das hier alles nicht. Ich würde es total anders machen. Und die Tanja hat immer gesagt, atmen, ruhig bleiben, guck dir einfach alles an, versuch alle Übungen mitzumachen und denk dir dein Teil. Genauso bin ich dann auch durch die Praxisseminare, wobei ich auch ganz tolle Dozenten hatte. Also ich will nicht alles schlecht reden, aber es war durchaus eine Herausforderung für mich. Und ja, dann irgendwann hatte ich da die praktische Prüfung, die ich dann ablegen durfte als Hundetrainer. Und bei mir war das so, dass das ähnlich gestaltet ist wie das, was vom Veterinäramt verlangt wird und ein Amtstierarzt mit anwesend ist. Und die habe ich dann auch bestanden. Und bei mir war aber nicht klar, ob die Prüfung vom Veterinäramt anerkannt wird. Das war sehr lange unklar, weil die schreiben auch nicht zurück in München. Also so E-Mails, Telefon, ich weiß nicht. Und ich habe dann irgendwie mal per Brief, ich wollte schon fast sagen per Brieftaube, nein, es war ein Einschreiben, wo ich dann meine Unterlagen hingeschickt habe mit der Bitte um Prüfung, ja, weil du musst ja den Antrag stellen. Und dann kam bei mir ein Anruf, ja, hier Veterinäramt München, Frau Färber, wir haben da noch ein paar Fragen zu Ihren Unterlagen. Und schwuppsdiwupps war ich in einer theoretischen Prüfung. Und der hat mich quasi am Telefon geprüft und sehr dezidiert Fragen gestellt. Und ich fand es ganz gut, dass ich nicht wusste, dass ich geprüft werde, weil sonst wäre ich wahrscheinlich vor Panik, ich mag ja Prüfungen nicht, vor Panik wahrscheinlich schon tot umgefallen gewesen, bevor der seine erste Frage gestellt gehabt hätte. Und ja, dann habe ich ein paar Tage später meine Zulassung bekommen, ohne Einschränkung, ohne Verpflichtung auf Schulungen, was man natürlich eh macht, ja. Also ich glaube, das sollte so der eigene Antrieb sein, dass man dazulernt. Und auch ohne Begrenzung. Da steht nur drin, sollte ich mal irgendwie ganz doof auffallen, dann wird jemand zur Überprüfung vorbeikommen, aber ich glaube, das ist ganz normal. Und somit habe ich jetzt auch meine Erlaubnis nach Paragraph 11. Sorry, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil mein Weg länger war.
Ja, also ich hätte mich mit so einer Telefonprüfung, glaube ich, gar nicht wohl gefühlt.
Naja.
Weil ich bin ja eher der praktische Mensch. Also mir ist lieber, du drückst mir jemand in die Hand und ich soll das praktisch umsetzen, als das jetzt am Telefon zu beschreiben, wie ich es machen würde. Das wäre jetzt gar nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem her war ich ganz happy. Bei mir waren ja zwei Amtsveterinäre dabei, weil die quasi den Hund und den Prüfling gestellt hat. Das war eine andere Amtsveterinärin, die dann ihren Sohn vorgeschickt hat mit seinem Hund. Mhm. Und die zwei haben dann auch beraten, was ich denen beibringen soll. Hatten wir, glaube ich, mal eine Folge zugemacht.
Ja, wir haben da eine Folge zugemacht. Ich glaube, dass die auch, müsste ich nachgucken, aber ich glaube, dass die auch unter Paragraph 11 oder so.
Also ich hatte halt zwei Vorteile. Bei mir ging es halt unglaublich schnell, weil ich bin halt auch echt krass gut durchgekommen, sowohl durch den Multiple-Choice-Test als auch durch die Praxis, sowohl bei dem Multiple-Choice-Test als auch bei der Praxisprüfung ist immer genau die vor mir durchgefallen.
Ja.
Und als ich dann den Multiple Choice fertig hatte, hatte ich den dann so ganz blöd gefragt, ob ich den Elver-Zucht auch gleich machen kann. Dann hat er gesagt, ja, die Theorie wäre da inkludiert gewesen und für die Praxis müsste er vorbeikommen. Das heißt, ich habe den Elver-Zucht auch gleich hinterhergeschoben.
Ja, was ja total sinnvoll ist.
Das war halt richtig, richtig cool. Den muss ich jetzt natürlich für Rügen nochmal machen. Also zumindest die Zuchtstättenabnahme.
Hat Rügen ein Veterinäramt? Hast du schon geschaut?
Weiß ich nicht. Also ich vermute, dass es Stralsund ist oder Greifswald oder so.
Ja, denke ich jetzt auch.
Aber das macht halt eigentlich nur Sinn, die Abnahme von der Zuchtstätte, wenn auch wirklich ein Wurf da ist, weil sonst habe ich nichts aufgebaut, ja.
Ja, ist ja klar. Und, ja, man hat ja nicht das ganze Jahr über die Wurfkiste da stehen, ja, und alles andere.
Ich werde da mal anrufen Wenn wir tatsächlich umgezogen sind und wird halt mal sagen, ich wäre jetzt mit meiner Zuchtstätte umgezogen innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern und wie wir das machen wollen. Aber ja, das sind so Seitenkriegsschauplätze, sage ich mal. Also was meine Prüfung und deine Prüfung, glaube ich, marginal unterscheidet, ist der Preis. Weil ich habe tatsächlich nur die Prüfungsgebühren bezahlt. Das war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, das waren jetzt insgesamt vielleicht 800 Euro.
Ja, das dürfte so, weil du hast ja quasi nur in Anführungsstrichen die Prüfung gezahlt und die Bearbeitung.
Genau.
Ja, bei mir war die Ausbildung mit dabei. Ich kann es dir tatsächlich gar nicht genau sagen. Ich würde auch lügen, weil ich ja 3 Ausbildungen parallel abgeschlossen habe. Mhm. Hundeverhaltensberater, Pferdeverhaltensberater, Hundetrainer. Mhm. Das werden so insgesamt ein paar tausend Euro gewesen sein. Deshalb kann ich gar nicht mehr genau sagen.
Bei den größeren Ausbildern, so Zimmer und Falke und was es da so alles gibt, ich glaube, inzwischen liegt der Hundetrainer so zwischen 8.000 und 12.000 Euro.
Also ich glaube, so viel war es bei mir nicht.
Mit dem Praxisteil und so?
Also ich glaube, so viel war es bei mir nicht. Natürlich hat das eine das andere bei sich, also sich bei mir überschnitten. Das heißt, ich brauchte Dinge nicht doppelt machen. Das hat es bei mir natürlich ein bisschen leichter gemacht. Aber das, was ich gemacht habe, gibt es jetzt so in der Form ja auch schon wieder nicht mehr. Mhm. Also die ändern ja auch ständig was. Aber es waren sicher ein paar tausend Euro. Natürlich jetzt über insgesamt, lass mich lügen, über 3 Jahre verteilt, glaube ich. So 3,5 Jahre bist du dann ready bist für die Prüfung. Hast ja auch nochmal Prüfungsvorbereitungsseminar und so. Klar, ich war für die Prüfungsvorbereitung in der Schweiz. Das kostet natürlich auch ein bisschen was. Aber da war einfach der Trainer, von dem ich die Vorbereitung unbedingt haben wollte. Weil das einer der besseren Dozenten war, den ich echt schätze, wo ich ja dann auch noch Praktikum gemacht habe. Genau. Ich habe mir geschwind mal aufgemacht. Ich habe nämlich noch so eine Übungssammlung hier. Kannst du dich noch an deine Übungen erinnern? Ich mich nämlich nur noch partiell tatsächlich.
Was meinst du jetzt für die Praxis?
Genau, was du hast quasi anleiten müssen als Aufgabe.
Also es war ja eine von, ich glaube, von fast 20 oder so, die zur Verfügung standen. Mhm. Also ich weiß, dass es mehrere Agility-Hindernisse waren. Mhm. Ich weiß, dass es so Sachen wie Leinenführigkeit, Platz auf Distanz, Sitz auf Distanz, es war irgendwas mit dem Jagen noch. Mhm. Es war Apportieren, Anleiten. Mhm. Also es war wirklich querbeet alles rauf und runter, ja. Mhm. Und ich habe ja mir hier gewünscht, dass ich sowas wie Leinenführigkeit oder sowas kriege. Oder Platz auf Distanz oder irgend sowas. Und gekriegt habe ich ja, ich musste einem Hund einen Agility-Tunnel beibringen. Das war ja, wo ich in meinem ganzen Leben noch nie eine einzige Stunde Agility gemacht oder unterrichtet habe, ja. Mhm. Also da war ich wirklich ganz raus. Aber gut, das habe ich ja überhaupt nicht geübt. Ich bin wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden.
Bei mir war es positiv aufgebaut, das Abbruchsignal. Da ging es darum, dass ein natürlich Labi Futterstaubsauger nicht an einen Teller gehen sollte, wo ein Leckchen drauf ist, und zwar halt in der Bewegung. Und dieses Nein sollte eben positiv aufgebaut werden. Das war eine meiner Aufgaben. Dann hatte ich eine Wahlübung, tatsächlich fällt mir auf. Da habe ich die Rückwärts-Verloren-Suche gemacht. Das mache ich total gerne, weil das für die Hunde oft auch ein tolles Spiel ist. Aber natürlich auch ein Tool, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und außerdem für die Tanja, die das Handy verlegt oder den Schlüssel verliert, ist die Rückwärts-Verloren-Suche vielleicht auch sinnvoll, um ihre Dinge wiederzubekommen, die sie irgendwo hingelegt hat. Wobei dein Collie ja dann, oder dein Border Collie ja dann, wollte ich gerade sagen, da wäre es wahrscheinlich ein bisschen frisch, wenn wir das machen. Genau, das hatte ich, und ich glaube, na, die dritte Übung kriege ich tatsächlich nicht mehr kriege ich tatsächlich nicht mehr zusammen, was das war. Aber bei uns in der Liste steht eben auch sowas wie an den Rand zur Seite, Anzeigeverhalten, Umorientierung, Blickkontakt, Barrierentraining.
Blickkontakt ja, so. War bei uns auch drin.
Mhm. Berührungsarbeit, Medical Training, Kooperationssignale, Brustgeschirrhandling, auch sowas Typisches oder Maulkorb-Training.
Hat man mir auch drin.
Genau. Dann gibt es solche technischen Sachen, wie ich sie nenne, intermediäre Brücke, Keep-Going-Signal, Anker-Signal, solche Sachen. Mhm. Deckentraining, Feinnehmen gibt es hier, Fertigsignal, siehst du, wenn ich was vorlese, ist schon wieder schwieriger. Hinten laufen, langsam werden, Lauf vor, Leinenführigkeit, Leinenende-Signal ist, glaube ich, auch relativ beliebt in Prüfungen. Pausensignal, Radiustraining, Rückrufsignal, Seitenwechsel und zwar auch hinten, vorne. Na, da gibt es verschiedene Dinge, wie man das machen soll, aber das sagen sie ja dann genau. Stoppen. Targets waren bei uns auch noch, also in verschiedensten Kopf-, Kinn-, Augentarget, Pfotentarget, also ne. Und die anderen, die ich hier stehen habe, die hast du schon gesagt. Mhm. Genau. Also so in dem Bereich hat sich das jetzt bei uns beiden bewegt und man sieht auch, wie unterschiedlich das schon bei uns beiden war. Mhm. Jetzt sind wir natürlich auch in unterschiedlichen Bundesländern. Ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle, weil während der Corona-Zeit weiß ich, dass in Baden-Württemberg auch gängig war, dass per Zoom geprüft wurde und dass du per Zoom den Prüfer mit seinem Hund anleiten musst. Das habe ich auch von einer Bekannten von mir gehört. Die hat nämlich ihre Prüfung so machen müssen und fand es irre schwer über den Bildschirm. Ja, wo, weil du musst halt wirklich, wirklich einen guten Blick auf den Hund haben. Na? Auf Hund und Halter. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, wenn du da so eine Zoom-Konferenz offen hast und dann was erklären sollst, weil wenn, sobald dir der Mensch den Rücken, also du hast ja überhaupt keine Chance, weil wenn ich davor stehe, kann ich mich ja in eine andere Position, das ist jetzt bei Zoom nicht so, dass du sagst, im Moment gehen Sie mal schnell 5 cm, ich sehe nichts mehr, kannst ja schlecht sagen. Mhm. Also auch solche Dinge gibt es und diese Prüfung hat damals sehr lange gedauert. Also die ist richtig intensiv geprüft worden. Und da dachte ich mir dann schon so, oh mein Gott, über Zoom eine Hundetrainerprüfung. Puh. Also auch das gibt's ja. Also das fand ich damals auch super spannend, dass das anscheinend auch so.
Es war voll süß, weil mich haben voll viele Leute gefragt. Und die haben gedacht, ich darf die Prüfung mit meinen eigenen Hunden machen. Das wäre ja easy peasy, ja.
Ja, das wäre ja dann, es sind schon fremde Hunde und fremde Menschen. Mhm,
man darf da auch niemanden mitbringen oder so, sondern man kriegt einfach jemand vor die Nase gesetzt.
Ja, genau, und du kennst vorher den Hund nicht und du kennst auch in der Regel den Halter nicht. Bei mir war es ja eine sehr hyper, wie soll ich sagen, sehr lebendige Halterin mit ihrem sehr lebendigen Hund, die ja mich Nerven gekostet hat, weil ich wollte immer die Übung machen und die hat mir dann immer von zu Hause erzählt. Und ich habe dann gesagt, ja, also wir müssten jetzt, also hier Prüfung und, ne, anscheinend habe ich das so lustig gemacht, dass also das Prüfungsteam lag lachend über dem Tisch. Ich fand das halt nicht so geil während der Prüfung, weil ich nicht wusste, warum das die lachen. Ja? Also wenn du in der Prüfungssituation bist, ist das halt, du kannst es nicht einschätzen. Aber ich habe das halt in meiner Art und Weise, habe sie immer wieder schön ins Thema, ja, aber wir müssen doch jetzt, also hier ist die Übung und das machen wir jetzt. Und man hat dann tatsächlich vergessen, mir die Zeit anzusagen. Und das führte dazu, ich hatte ja 3 Übungen, ich glaube in einer halben Stunde, und ich hatte für die letzte Übung 3 Minuten, und du musst einen Fortschritt vorweisen, sonst ist die Prüfung nicht bestanden. Und da bin ich echt ins Schwitzen gekommen, aber die haben vor lauter Lachen vergessen, mir die Zeit anzusagen. Mhm. Und dann hieß es 3 Minuten, und dann habe ich natürlich noch mehr geschwitzt, weil ich mir dachte, das ist super. Die letzte Übung 3 Minuten. Ach Gott. Also diese Prüfung war nervlich für mich sehr herausfordernd. Aber aufgrund des Hund-Mensch-Teams. Aber ganz ehrlich, es ist ja auch so, dass du später, wenn du arbeitest, das sind halt deine Kunden oder es könnte einer sein. Und dann geh damit um. Na? Und es kommt ja alles Mögliche an Kunden zu uns. Deshalb im Nachhinein betrachtet, mit etwas Abstand, fand ich diese Feuertaufe ganz gut. In dem Moment überhaupt nicht. Nee, in dem Moment war so, oh Gott, ich hab nicht bestanden, ich bin durchgefallen. War dann Gott sei Dank nicht so, aber mein Gefühl dazu war halt echt, also, weißt, wenn die Prüfer lachend über dem Tisch liegen, dann sagen sie dir die Zeit nicht an. Du denkst einfach nur so, okay, also egal, was ich jetzt mache, es kann eigentlich nur falsch sein. Ja.
Das heißt dann, wie viel der Beruf ist das jetzt, den du offiziell gelernt hast?
Boah. Jetzt wird es schwierig. Jetzt schwierig.
Bist du Sommelier ausgebildet?
Ja, wir fangen erstmal ganz vorne an. Ich bin gelernte Hotelfachfrau.
Okay.
Genau. Hab mich dann auf den Bereich Restaurant spezialisiert. Da kam es zur Restaurantleitung und Sommelier, weil das damals zusammengehört hat. Ja. Also der Restaurantleiter musste auch die Weinkarte schreiben, habe ein Sommelier gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang von der Musik gelebt. Das habe ich ja auch noch zwischendrin gemacht, nachdem ich einen schweren Autounfall gehabt habe und nicht mehr als Hotelfachfrau habe arbeiten können.
Aber so richtig gelernt, also so richtig nach IHK hast du Hotelfachfrau und Sommelier, oder?
Genau,
oder ist da das nur so ein, ist das nur eine On-Top-Weiterbildung quasi?
Der Sommelier, den kannst du auch auf verschiedene Arten und Weisen machen, vermutlich genauso wie den Hundetrainer. Ich habe eine IHK-Prüfung und ich habe die internationalen Prüfungen in England abgelegt.
Okay.
Das ist dann einfach nur mal internationales Niveau. Aber das Lustige ist ja, ich arbeite ja schon lange nicht mehr als Sommelier, sondern bin ja mittlerweile einfach die Assistentin von meinem Chef im Einzelhandel.
Mhm.
So hat sich's eben hinentwickelt und das ist eben auch nicht mehr das.
Das heißt, dann bist du noch Verhaltenstherapeutin für Pferde und Hunde? Schrägstrich Hundetrainer?
Pferdeverhaltensberaterin heißt das genau. Ja. Genau. Ja, Pferde könnte ich auch, das ist richtig. Mache ich aber momentan eigentlich nur, wenn mich irgendwie Freunde oder so fragen und wirklich Verhaltensauffälligkeit. Also wie bei Pferden zum Beispiel Weben. Mhm. Ja. Wenn da jemand was, genau, wenn da jemand was drüber wissen will, aber da gibt es auch Leute, die sich dann damit beschäftigen, das dann eben auch zu trainieren. Also, aber ich kann mal drauf gucken und kann schon mal was dazu sagen. Und möglicherweise auch eine Ursache finden, das kann ich auch, genau. Und ansonsten, ach ja, du, ich habe schon so viel gemacht in meinem Leben.
Also ich habe ja angefangen.
Jetzt wieder was Neues an.
Ich habe angefangen als Groß- und Außenhandelskauffrau.
Mhm.
Da habe ich die komplette Lehre fertig gemacht. Dann habe ich Mediendesign Fachrichtung Technik gemacht, auch als komplette Ausbildung.
Auch spannend.
Ja, Schrägstrich Offsetdrucker.
Mhm.
Früher hieß es halt Mediendesign Technik.
Mhm.
Also ganz früher hieß es Offsetdrucker.
Mhm.
Da hatte ich halt mega Glück. Weil ich, also ich habe ja zuerst die Lehre gemacht für den Groß- und Außenhandelskaufmann und habe die abgeschlossen. Mhm. Und dann wollte mein Vater ja, dass ich den technischen Bereich noch mache, weil ich sollte ja die Firma übernehmen.
Ja.
Und dann hatten wir zu der Zeit 2 Lehrlinge schon in der Druckerei. Und ich habe dann quasi von 3 auf 2 Jahre verkürzt, weil ich ja schon eine abgeschlossene Lehre hatte. Und bin dann quasi im zweiten Lehrjahr eingestiegen. Das heißt, die anderen 2 Lehrlinge hatten das erste Lehrjahr durch und ich bin mit denen im zweiten Lehrjahr eingestiegen.
Uh-huh.
Und der eine Lehrling in der Druckerei, die Conny, die hatte Abitur und die hat dann von 3 Jahre auf 2,5 verkürzen können.
Ja, mit ganz höherem Bildungsabschluss, ja.
Richtig. Und ich hab das auch einfach eingereicht. Und die bei der IHK haben das gar nicht gerafft. Die haben gar nicht gerafft, dass ich ja schon von 3 auf 2 Jahre verkürzt habe und habe dann von 2 auf 1,5 Jahre verkürzt. Habe meine
Ein
Noten,
Käpsele, sagt man bei dir,
ja,
gell?
genau, Käpsele.
Käpsele.
Habe dann meine Noten eingereicht. Mit dem Notenschnitt war das gar kein Problem. Und erst als die mir meinen Gesellenbrief ausgestellt haben, haben die festgestellt, ich habe nur 1,5 Jahre gelernt. Und dann haben die sich, nur wollten die sich weigern. Da sagt mein Vater, ob sie eigentlich den Arsch offen haben. Ich hätte die theoretische Prüfung und die praktische Prüfung mit einer 1 Komma bestanden. Wenn sie zu blöd sind, das Formular zu lesen, kann doch seine Tochter nichts dafür. Das heißt, ich habe die 2 Lehren in 4,5 Jahren gemacht.
Krass. Ja, aber schau, du bist auch so, du laufst einfach parallel. Und so mache ich das eigentlich auch.
Ja, wobei ich habe das schon. Also, als ich jetzt den Hundetrainer gehen, habe ich auch durch die Hintertür gemacht, wenn man so will, weil ich ja auch keine wirkliche Ausbildung gemacht habe. Bin ich ja auch so ein
Ja, aber
bisschen
du hast die Erfahrung.
reingemogelt. Ja, ich habe die
Nee, du hast die
Erfahrung,
Erfahrung. Also,
aber
das muss man schon sagen.
das habe ich ja jetzt nicht parallel zu irgendwas anderem gemacht. Das habe ich ja wirklich so out of the box.
Jetzt sind wir ja auch älter,
Ja, jetzt
Tanja.
habe ich
Ich
auch
ja auch.
3 Berufe. Aber gehen, also ganz ehrlich, als Mediendesigner bräuchte ich heute gar nicht mehr arbeiten. Ja? Ich habe zwar Offset-Drucker gelernt, aber ich habe ja dann im Prinzip als Mediendesignerin gearbeitet im Büro und habe Sachen entworfen, also mehr als Grafiker, wenn du so willst, ja.
Ja.
Aber nach 12 Jahren bist du da halt raus. Also da bräuchte ich ja heute
Voll.
nicht mehr drüber nachdenken, als Grafiker noch was zu machen. Ja? Also außer Bildbearbeitung im Photoshop kriege ich gar nichts mehr hin. Ja? Die meisten Programme, mit denen ich damals gearbeitet habe, die gibt es heute gar nicht
Gibt es
mehr.
nicht mehr. Na naja, gut, der Bereich entwickelt sich ja wahnsinnig gerade über KI. Also,
Ja, das wäre heute sowieso.
wer weiß, was da alles noch passieren wird. Aber bei mir war ja immer so, weiß nicht, ob du das auch noch kennst, naja, mach eins und das richtig. Also so bin ich noch aufgewachsen und bin ich noch in dem Bereich in der Schule. Ja, mach was, aber mach's richtig. Weil ich wollte ja eigentlich als Kind Musikerin werden. Nee, mach was Richtiges. Und naja, dann habe ich ja Tottäfferfrau gelernt und
Ich wollte
später trotzdem
tatsächlich zur
von der
Polizei.
Musik lebt.
Ich wollte echt zur Polizei. Und ich bin ja mit dem 71er Baujahr, ja, 70, 71 waren ja diese richtig starken Jahrgänge. Da gab es, also da war es gar nicht so einfach, eine Lehrstelle zu kriegen. Ja, heute suchen sie Lehrlinge, da haben sie mehr Stellen als Lehrlinge, aber in den zwei,
Absolut,
also in
ja.
den 70, 71er Baujahren, das waren ja diese ganz starken Jahrgänge. Wir hatten echt Schwierigkeiten. Und ich wollte eigentlich zur Polizei. Und dann hatten wir so eine. Wie hat sich denn das genannt? Irgendwie Ausbildungsmesse oder so?
Ja.
Da waren halt die großen Ausbildungsbetriebe, haben da einen Messestand gehabt und da konntest du dich so informieren und da war halt die Polizei und ich wollte ja gerne in die Hundestaffel. Und dann haben die gesagt, ja, nee, also entweder über Abi und dann ein Studium oder ich bräuchte halt eine abgeschlossene Lehre. Und dann habe ich ja, wie gesagt, den großen Außenhandelskaufmann gelernt. Und dann hatte ich aber keinen Bock, quasi danach noch Polizist zu werden. Und heute bin ich Gott froh, ja, wenn ich mir das angucke. Ich wäre nicht lange Polizist, muss ich ehrlichweise sagen. Also ich glaube, wenn die mich so anpöbeln würden, also so im Deeskalieren bin ich nicht so wahnsinnig gut. Also ich deeskaliere eigentlich gar nicht, sondern ich bin relativ lange, relativ stumpf, ruhig. Aber wenn du mich dann wirklich anpiekst, dann fliege ich dir halt um die Ohren. Und das darfst du ja als Polizist gar nicht. Wenn ich mir angucke im Fernsehen, was die sich gefallen lassen müssen, da wäre ich dem
Absolut.
Ersten in 2 Minuten mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen, ja.
Ja.
Das heißt, ich bin sowas von unfassbar froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich glaube, ich wäre heute kein Polizist mehr. Das wäre also gar nicht, gar nicht, gar nicht.
Herausfordernder Beruf in den heutigen Zeiten,
Ja, auch
definitiv. Ja.
Feuerwehrleute, also Krankenwagen, Sanitäter, Rettungsdienst, das ist unfassbar, was die sich gefallen lassen müssen, ja.
Ja,
Und das ist
also
jetzt
die
nicht so
Dynamik ist da
nicht meine
schwierig.
Kernkompetenz. Also, wie gesagt, wenn du Streit haben willst, kriegst du mit mir Streit, das ist nicht das Problem. Ich laufe jetzt nicht durch die Weltgeschichte und suche Streit. Ich bin ja so ein bisschen wie Pepper in der Beziehung, aber wenn einer kommt und sich aufbläst, lasse ich dem relativ schnell die Luft raus. Zumindest ist es mein Bestreben, dem relativ schnell die Luft rauszulassen. Und da einfach so stumpf, die drehen sich ja einfach weg. Und das wäre gar nicht meine Kernkompetenz. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Also da bin ich wirklich froh.
Ja gut, ich muss deeskalieren. Ich bin seit über 20 Jahren Führungskraft. Also das ist eine der Grundkompetenzen, die du haben musst, weil sonst
Ja.
kommst du nicht ans Ziel.
Also
Ja.
ich hatte ja auch eine Firma geleitet mit einigen Angestellten, ja. Also ja, natürlich, wie gesagt, ich kann schon relativ gut deeskalieren, aber ich lasse mich halt nicht anpöbeln. Also ich habe auch schon zwei, drei Kunden zu meiner damaligen Zeit aus der
Ja.
Firma geschmissen. Die habe ich wirklich aus dem, das
Aber es
weiß
sollte
ich.
auch nicht vorkommen,
Ja,
ne?
aber
In
das war
keinem
tatsächlich
Kontext,
so,
ne?
ja. Also da hat jemand, also hat ein, das war ein Mann, was sonst, ja, hat was reklamiert, einen Druckauftrag. Und dann habe ich mir die Unterlagen gezogen, habe mir das alles angeguckt und habe gesagt, ja, ich gebe Ihnen recht, die Schrift ist schräg. Dann habe ich ihm die Vorlage gezeigt und sage ich, aber leider war Ihre Vorlage schräg. Und wenn ich ein Buch druck und habe von Ihnen die Seiten als Manuskript und die sind schräg, dann kann ich es auch nur schräg drucken. Ich habe es von A4 auf A5 verkleinert. Das heißt, ich habe immer zwei Seiten aneinander geklebt. Das heißt, ich kann die auch nicht, kann, wenn eine gerade und eine schräg ist und die sind aneinander geklebt, kann ich es halt auch nur vermitteln, ja.
Ja.
Und du hast auch noch die Seiten gesehen. Also wenn wir das gedruckt haben, haben wir die Seiten auch noch, also das Manuskript war dann so zusammengeklebt, wie wir es gedruckt haben. Das habe ich ihm dann gezeigt. Das kannst du kannst du aufeinander legen, gegen das Licht halten, siehst, das war halt schräg. Hat der Drucker wahrscheinlich bei ihm schräg eingezogen, ja. Da war der so wütend, da ist der wirklich eskaliert im Verkaufsraum.
Ja,
Da
es geht gar
habe
nicht.
ich zu ihm gesagt, ich sage, Sie können sich jetzt einfach mal beruhigen. Ich sage, wir können eine Lösung finden irgendwie, aber ganz ehrlich, das war nicht unser Fehler. Ich sage es nochmal, ja.
Ja,
Und
absolut.
dann war es auch kein Deutscher. Das heißt, dass er kam aus einer Kultur, die mit Frauen nicht so gut in Führungspositionen umgehen können. Und dann hat er immer gesagt, er möchte jetzt sofort den Chef sprechen. Habe ich gesagt, der steht vor Ihnen.
Wir möchten natürlich nicht verallgemeinern,
Nein, ich
aber
sag's
auch
nur,
das ist mir
es
schon
war so.
passiert,
Und
ja.
dann hat er gesagt, er möchte den richtigen Chef sprechen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, es steht vor Ihnen. Nein, mit einer Frau unterhält er sich darüber nicht. Und dann habe ich gesagt, ich sage es Ihnen nochmal. Der Maurer hat dann ein Loch gelassen. Sagt, dann gehen Sie einfach. Nein, er lässt sich von mir auch nicht rausschmeißen. Dann
Tja,
wurde
du
es.
darfst ja nichts, merkst ja.
Ja, das habe ich ihm dann kurz erklärt, wie das in Deutschland funktioniert mit dem eigenen Wohnraum und mit dem eigenen Hausrecht und habe gesagt, ich gebe ihm jetzt genau 2 Sekunden. Sonst mache ich ihm Beine. Und ich
Ja.
habe ja den großen Vorteil gehabt, ganz großen Vorteil, dass mein Hund in meinem Büro saß und ich war unten im Verkaufsraum. Und der Schei hast du nur einmal kurz gerufen. Und die Schei mochte Menschen sowieso nicht und Männer mochte sie gar nicht. Und
Ja.
das ging nicht sehr lange. Da war der relativ schnell aus dem Verkaufsraum draußen. Und dann haben ihn zwei Frauen rausbefördert, die Schei und die Besitzerin. Es war sehr lustig. Ja, aber.
Vielleicht erinnert der sich heute noch an dich, man weiß es nicht.
Ja, das war Lustige war, dass der Rechtsanwalt geworden ist, gell? Der hat eine juristische Dissertation geschrieben.
Da schau her. Ja, gut, aber vielleicht hat er trotzdem etwas daraus gelernt aus diesem Erlebnis. Kann man auf jeden Fall ihm nur wünschen, dass er daraus
Ja.
gelernt hat. Ja, aber Männer sind ja da generell, sage ich mal, etwas
Schwer vom Begriff.
schwieriger. Ja, also durchaus, was man sich da als Führungskraft
Ja,
ab
ich
und zu
hatte auch
anhören
blöde
darf.
Kundinnen, so ist es nicht.
Ja,
Aber
ja.
ja, es war schon. Es war halt echt schwierig mit Mitte 20, ja. Wenn dann
Absolut.
ein Anfang 40-Jähriger vor dir steht, ein Mann, und sagt so, ich möchte ich aber mal den richtigen Chef sprechen. Und du stehst da und denkst so, ja, ich auch.
Als junger Mensch finde ich es auch sehr schwierig. Also mir hat man halt immer gesagt, du kommst nur in Führungspositionen weiter, wenn du Ellenbogen ausfährst. Das war für mich der falsche Weg. Mag einige geben, die das, ja, deren Weg so ist. Meiner war es nicht. Aber ich war ja auch mit Anfang 20, hatte ich 50 Leute zu führen im Hotel und die waren halt naturgemäß fast alle älter als ich und fast alle männlich.
Ja, hatte
Also
ich,
das war
meine
so.
Mitarbeiter waren auch alle männlich. Und es war, wie gesagt, mein ältester Mitarbeiter war damals über 60 und ich war Anfang 20.
Ja,
War
also.
aber mein bester Mitarbeiter, mit dem bin ich am besten klargekommen.
Ich glaube, die sind aus dem Alter des Egos irgendwie schon heraus und
Ja.
sehen das große Ganze. Das war
Wobei, wie
meine
gesagt,
Erfahrung.
mit meinen Mitarbeitern hatte ich überhaupt nie Diskussionen. Nie. Gar nie. Waren wirklich, wenn überhaupt, waren es Kunden.
Ja, aber schau, das ist unterschiedlich, aber ich finde es spannend, dass wir da tatsächlich auch eine Parallele haben, dass wir relativ jung führen mussten. Ja, also für mich gab es ja keine, also gab ja keine Alternative, weil ich bin da wie immer so reingerutscht, weil jemand gekündigt hat oder gekündigt wurde, wie auch immer. Und dann hieß es ja, mach mal. Und ich war darauf nicht vorbereitet, kann ich heute definitiv sagen. Ja, und man macht halt dann so seine Erfahrungen. Und heute würde ich es komplett anders machen. Heute habe ich auch persönlich meinen Leader-Stil, den ich habe. Und das ist halt einfach Teil meiner Persönlichkeit. Und damit komme ich halt einfach auch nicht mehr in Konflikte. Weil ich bin so, wie ich bin, in jeder Situation. Ich muss nichts irgendwie verbergen oder was darstellen oder sonst was. Ich bin das, was ich bin. Und ich glaube, das ist so, ist das eine klitzekleine Weisheit des Alters schon, Tanja? Wenn man sagt, ich bin, wer ich bin und das ist okay
Ja.
so? So? Jo?
Also war ich, das habe ich eigentlich schon immer gesagt, das habe ich auch schon mit 20 gesagt. Ich
Ja,
bin
ich
so, wie ich
nicht,
bin,
siehst
komm
du?
klar oder lass es einfach, ja.
Ja, also heute haben wir euch mal wieder ganz persönlich mitgenommen in unsere durchaus lebendigen, wie nennt man das, Lebensläufe.
Ja.
Genau, so nennt man das, genau. Du hast sicher noch viel weggelassen, ich auch, aber dann habt ihr mal wieder ein bisschen Futter bekommen und wir haben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil das sind natürlich auch Sachen, die uns beide geprägt haben, ja, natürlich individuell unterschiedlich, aber vielleicht hat euch das auch ein bisschen gefallen, wir hoffen es zumindest. Und ja, Tanja, dann würde ich sagen, wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern eine wunderschöne Woche und wir zwei hören uns einfach nächste Woche wieder. Vielleicht gibt es ja dann auch schon Neuigkeiten von mir, wir werden sehen.
Ja.
Ich bin ja da auch in einem Prozess gerade.
Ja.
Gell? Ja, über den ich noch nicht sprechen kann.
Ja,
Aber
dann
irgendwann.
sprechen wir uns nächste Woche wieder.
So machen wir das. Also mach's gut.
Ciao,
Grüße nach
Sylvie.
Schweden. Ciao.